Wir machen weiter im Epheserbrief. Heute der vorletzte Teil. Und selbst Paulus im Brief sagt, es kommt zum Ende. Es kommt zum Ende. Und so steigen wir einfach mal direkt in den Predigttext ein, den wir gewählt haben. Und da heißt es: Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Wir träumen davon, oft stark zu sein. Also jedenfalls als Kind habe ich das viel getan, manchmal auch jetzt noch. Bei manchen ist das mehr, bei anderen vielleicht weniger. Doch Kinder, für die ist das wichtig. Wer ist eigentlich der Stärkste? Und bei uns gibt es dann immer so eine Diskussion, ich habe das in einer Anlasspredigt schon erwähnt, also ganz oben, wenn ich unsere zwei großen Kinder diskutieren lasse und zuhöre und nicht einschreite, dann ist ganz oben Goliath. Und wenn dann heißt, nein, Goliath ist nicht der Stärkste, dann kommt Jesus. Und dann Mathis, vielleicht auch mal Papa, genau. Also das ist so die Reihenfolge, so in etwa, in der diskutiert wird und dann miteinander verhandelt wird, wer eigentlich der Stärkste ist. Wie gesagt, da habe ich noch religionspädagogische Arbeit zu leisten. Aber die Frage beschäftigt uns, wer ist eigentlich der Stärkste? Stark zu sein, das wäre cool. Paulus oder wer auch immer den Brief schreibt, also ich glaube, es ist Paulus, aber Meinungen sind unterschiedlich, sagt: Seid stark, seid stark. Um stark zu sein, muss ich doch trainieren. Kann doch nicht einfach auffordern, jetzt sei mal stark. Ne? Nun heb doch einfach mal diese 50 Kilo und stell dich nicht so blöde an. Das geht nicht so leicht. Und doch kann er das hier sagen, weil er sagt, seid stark in dem Herrn. Seid stark in einer anderen Stärke. Und ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Er sagt, hier, die Stärke, die ist in diesem Jesus. Und er hat ganz viel errungen. Und unser Job ist eigentlich nur, wie es Jesus an anderer Stelle auch sagt, in ihm zu bleiben, an ihm zu bleiben. Dann haben wir Anteil an seiner Stärke. Das ist das Erste. Und was hier immer mitschwingt an seid stark, ist auch seid standhaft. Das kommt hier immer wieder. Und wenn wir gleich über den Kampf reden, ja, hier mag die militärische Sprache, aber wir kommen noch dazu, dann ist das vor allen Dingen ein Standhaftbleiben. Ein Stellung halten. Das kommt ganz stark in diesem Sache vor. Wir reden hier nicht um geistliche Kampfführung, wo wir Gebiete einnehmen oder wo wir Leute irgendwie besiegen oder was auch immer. Darum geht es nicht. Diesen Kampf, den ihr hier bezeichnet, heißt vor allen Dingen Stellung zu halten. Es gibt einen, der gewonnen hat, der einen Sieg errungen hat. Und die Frage ist es, wie kann ich auf diesem Sieg sozusagen stehen bleiben? Denn es gibt, und das ist das Zweite, es gibt einen Feind, so sagt er. Und der versucht, diesen Sieg abhängig zu machen. Das kann er nicht, aber er kann uns glauben lassen, es ist nicht gewonnen worden. Einschüchtern, obwohl eigentlich ein Stärkerer da ist. Und so kommen wir als Nächstes zum Feind. Es gibt nicht so viel, doch, es gibt schon einige Passagen, aber wir drücken uns gerne um diese Stellen, wenn es um Teufel geht und Dämonen finstere Mächte. Hier ist vielleicht die prominenteste aller Stellen. Und es gibt Leute, die sogar aus dieser Stelle eine Hierarchie bauen. Ne? Wie ist eigentlich die Teufels- und Dämonenwelt aufgebaut? Da bin ich nicht ganz so mit dabei, aber ich halte es wie C.S. Lewis. Der ist ganz schön in seinen Dienstanweisungen an den Unterteufel geschrieben hat. Es gibt zweierlei Wege vom Pferd zu fallen. Es gibt die Leute, die sich ständig mit Teufel und Dämonen beschäftigen und ihnen dadurch große Ehre und Macht geben. Und auf der anderen Seite, dass wir ihn für Gespött behandeln und sagen, es gibt es gar nicht. Wir verlegen das manchmal dann nur auf das Böse des Herzens. Ich glaube, auch das ist auf eine Gefahr, von einer Seite des Pferdes zu fallen. Die Bibel ist eigentlich recht klar. Man könnte sagen, es ist ein altes Bild. Und eine alte Zeit, da hat man noch an Teufel geglaubt. Aber wenn man in die Welt schaut und wer mit wachen Menschen und Leben durchs Leben geht, mit wachen Sinnen auch sich beobachtet, merkt, es gibt manchmal Dynamiken, die sind gruselig. Die kann ich nicht einschätzen. Und die sind irgendwie nicht nur menschengemacht. Dynamiken der Zerstörung gegen das Leben und auch hier explizit gegen die Botschaft des Evangeliums. Und darum geht es auch hier. Nicht nur ein Angriff auf alles Gute, Lebensführende, Erhaltende, an Beziehungen, sondern auch an Jesus und seiner Botschaft. Und immer wieder wird es darauf zukommen. Er sagt, es gibt einen Kampf. Und es ist gut, darum zu wissen. Man kann sich das ruhig vorstellen, wie heroische Filme mit ihren Schlachtheeren, die aufgestellt sind. Das Spannende ist, wir schätzen das manchmal nicht so ein. Wir denken, ja, es ist halt meine Trägheit, ah, es ist einfach meine Schwäche oder was auch immer. Das ist auch gut, manchmal an sich zu arbeiten. Nee, vor allen Dingen an sich zu arbeiten. Aber manchmal ist es kein Zufall, dass ich keine Zeit finde oder dass ich mir vornehme, ich will beten und dann kommt ständig irgendwas dazwischen. N.T. Wright fand ich voll witzig, wo er gesagt hat, schreibt er in seinem Mini-Kommentar, dass immer wenn er über geistliche Kampfführung schreibt oder dieses Thema, dann kommt immer zu was dazwischen. Ich kenne es mehr, wenn es ums Kreuz geht. Immer wenn ich Karfreitagspredigten vorbereite oder andere Sachen, Thema, wenn es um die Kernbotschaft geht, dann passiert irgendwas. Man könnte sagen Zufall, könnte sagen Angriff. Hier die Stelle sagt ganz kurz, es tobt ein Kampf. Und manchmal ist es so, als ob wir im Nebel stehen und wir denken, wir sind alleine. Aber der Kampf tobt überall. Wir stehen sozusagen in einer Reihe. Wir wissen bloß auch nicht voneinander. Und auch können wir den Kampf nicht überschauen. Ne? Das kann in einem Krieg, können das nur die Generäle, die ganz oben sind. Nicht jeder Soldat weiß, wo überall der Krieg tobt und wie er vonstatten geht. Aber für jeden Soldat ist es wichtig, für seine Motivation zu wissen, worum es geht. Und wie er überhaupt gewinnen kann, was seine Aufgabe ist. Dieser Feind, der kämpft. Er kämpft gegen das Evangelium. Und er macht es, indem er Christen gerne ablenkt, sie beschäftigt, sie einschüchtert, resignieren lässt, falsche Lehre verbreitet, Inhalte verdreht ein wenig oder Versuchungen, Zorn, Unmoral, was auch immer. Manchmal offensichtlich durch Christenverfolgung. Auch wenn das bei uns nicht das Thema ist, weltweit ist es ein Riesenthema, das wir gerne verdrängen, aber es ist so. Es werden Christen noch hart verfolgt in dieser Welt. Manchmal aber auch versteckt, nicht offensiv, dass Institutionen eingreifen, sondern versteckt. Indem wir unsere Zeit und Energie immer mehr auf Randthemen lenken, verdrehte Wahrheiten uns faszinieren oder die uralten Versuchungen von Geld, Macht und Sex. Und noch mehr. Wie gesagt, manches ist auch in uns. Nicht alles ist dem Feind zuzuschreiben. Aber es gibt Mächte, die zerren an uns. Und ich glaube, es ist gut zu gucken, wie kann ich eigentlich kämpfen. Nun, und jetzt kommt die Waffenrüstung. Wir werden gleich merken, dass es hier vor allen Dingen um Verteidigungswaffen geht. Und das Bild, was er eigentlich im Kopf hat, das ist die eines Römers. Das waren nun mal die Soldaten damals. Sonst hätte er über Panzer geschrieben, hatte er aber nicht. Und da haben wir so ein kleines Exemplar so eines Römers. Und er sagt zuerst, zieht an den Gürtel der Wahrheit. Erste ist, den Gürtel der Wahrheit anzuziehen. Gürtel, der diente dazu, die ganzen Sachen zusammenzuhalten natürlich. Ja, dass nichts rutscht. Und er diente auch, und das habe ich mal gelesen an anderer Stelle, dieses, ich weiß nicht, ob ihr das seht, die hatten ja so ein Gewand eigentlich darunter an. Und das war oft über die Knie lang. Und das konnte man aber hochziehen durch einen Gürtel im alten, in der Antike. Und dadurch hatte man mehr Bewegungsfreiheit, wenn er kürzer war sozusagen. Das heißt, der Gürtel sorgt dafür, auch in Bereitschaft zu gehen, in Bewegung sich zu begeben und hielt gleichzeitig alles zusammen. Und so ist es auch mit der Wahrheit. Hier meint es, das Evangelium ist Wahrheit. Wie Gott ist, was er getan hat in Jesus, ist Wahrheit. Es fällt fast schwer in dieser Zeit über Wahrheit zu reden, weil dieser Begriff ist in Verruf gekommen. Aber ich glaube, es ist wichtig für Christen, dass sie sich bewusst machen, es geht hier um Wahrheit. Bei uns ist es so, was dir gut tut, was etwas bringt, das hat seine Berechtigung. Was von Relevanz für mein Leben ist, dann ist es auch wahr. Und so können wir an alle möglichen Wahrheiten glauben. Aber nein, hier, es ist wichtig, beim Evangelium geht es darum, es ist wahr, was in Jesus geschehen ist. Und darum hat es Relevanz auch für dein Leben. Und darum bringt es dir auch was für dein Leben. Alles, was wahr ist, hat Relevanz und nicht andersrum. So ist die Argumentation und es ist wichtig, sich darauf zu stellen. Immer wieder bewusst zu machen, hey, es geht hier nicht nur um Sachen. Ich höre immer wieder Leute reden, ich glaube sowieso nicht an das, was in der Bibel steht, aber die Ideen sind ganz gut. Es geht hier gar nicht um alle Passagen, aber es geht für mir vor allen Dingen um das Evangelium, die Kernbotschaft. Wenn ich sage, das ist nur übertragen zu meinen, dann kann ich es auch in die Tonne klopfen. Das ist so. Entweder es war und damit steht alles. Und es haut einen um. Und es gibt mir Bewegungsfreiheit. Macht mich überhaupt bereit. Oder es ist nicht wahr. Und wir müssen diese Wahrheitsfrage wieder ins Spiel bringen. Aber Wahrheit, da schwingt noch etwas anders mit. Wahrheit ist das Gegenüber von Lüge auch. Immer in der Bibel. Und Wahrheit heißt auch, überhaupt sich bereit zu machen, als erstes heißt, ans Licht zu treten, ans Licht zu bringen, sich ins Licht des Evangeliums zu stellen und damit zu erkennen, wer ich auch bin, wirklich. Und das zugebe vor Gott und den Menschen. Das wird mich in Bewegungsfreiheit versetzen. Auch das gehört dazu, dass Sünde aufgedeckt wird, ans Licht kommt. Und damit ich schneller bin. Zweitens, der Brustpanzer. Der Gerechtigkeit, sagt er. Gerechtigkeit. Übrigens, hier schwingen auch immer wieder Sachen aus dem Alten Testament mit. Er zieht Gerechtigkeit an wie ein Panzer und setzt den Helm des Heils auf sein Haupt. Ist ein Vers aus Jesaja 59, Vers 17. Und ich glaube, dass da hat vielleicht auch der gute Briefschreiber Paulus hier seine Anregungen her. Die Funktion des Panzers ist vor allen Dingen vor Frontalangriffen zu schützen, und zwar alle wichtigen, lebenswichtigen Organe. Wenn ich am Arm oder am Bein verletzt werde, ja, dann hink ich, aber ich sterbe nicht gleich daran. Anders ist es, wenn ich einen Stoß ins Herz bekomme. So könnte man auch sagen, die Gerechtigkeit, hier geht es ums Herz. Hier geht es ums Zentrum. Und eine der Hauptanliegen unseres Herzens und unsere Hauptfrage überhaupt ist immer wieder, ist es gerechtfertigt, dass ich da bin? Bringe ich's? Jedes Mal, wenn Schwierigkeiten in meinem Leben auftauchen, kommt die Frage auf, liegt das an mir? Habe ich was falsch gemacht? Ist es gut, so wie ich lebe? Manchmal allgemein, manchmal sogar auf Gott bezogen, bin ich gut genug? Das schwingt unterschwellig mit. Und die Frage der Gerechtigkeit ist eine große. Und dass Gott sagt, ja, du bist gerecht. Ich habe dich rehabilitiert. So wie ich Jesus rehabilitiert habe, als er gestorben ist, auferstanden ist, bist du mit ihm, ne? Seid stark in ihm, rehabilitiert, wieder eingesetzt. Du bist gerechtfertigt. Der Richter aller Welt, der alles wieder ins Lot bringt, sagt, es ist gut. Und ich habe einen großen Preis dafür bezahlt. Und wenn ich das annehme, dann wird es heil um mein Herz und sein großer Schutz gegen alle Kämpfe, die von außen kommen. Und es ist noch eine Folge, nämlich Frieden. Und es führt uns zum nächsten. Schuhe einzutreten für das Evangelium des Friedens, kann man auch sagen, aber auch kann man sagen, Schuhe des Friedens. Jedenfalls schwingt hier das Wort Friede mit. Die Schuhe haben eine Funktion, eine wichtige Funktion, nämlich standhaft zu bleiben, stark zu sein. Im Orient, vor allen Dingen in der Antike, lief man eigentlich barfuß. Ne, war ja warm genug. Schuhe war was für Leute, die auch Geld hatten und für Soldaten, damit sie Stand haben konnten. Barfuß kämpfen war keine angenehme Sache. Und so ist es auch mit dem Frieden. Manchmal erhöht sich der Stress, die Anschuldigungen, die Erwartungen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und auch darüber hinaus kommen manchmal Angriffe. Und es ist gut, in einem Frieden zu ruhen. Und das heißt, Frieden, der von Gott kommt, er ist mit mir, er ist für mich. Ein Friede, der sich aber auch ausbreitet auf unsere Beziehungen. Wer das erlebt und merkt, dieser Friede füllt nicht nur meinen Raum, mein Herz und darf das täglich aufs Neue, das macht mich standfest, sondern es füllt auch und es kommt in meine Beziehungen hinein. Die Beziehungen klären sich und was für ein starker Friede das ist. Und das ist nicht gewollt. Es ist von manchen Sachen nicht gewollt. Warum, und das frage ich mich an dieser Stelle, warum sind Beziehungen eigentlich immer so umkämpft? Und meine eigene Identität. Woher kommt denn das? Ist doch komisch. Wir Menschen sind offensichtlich auf Beziehungen ausgemacht, erdacht. Und doch kriegen wir es nicht hin. Und wir sind oft unsere großen Spannungsfelder. Aber da, wo Beziehungen gelingen, wo Friede hineinkommt, dann sind sie unheimlich stark. Ja, vielleicht fürchtet das auch jemand. Und darum sind vielleicht Beziehungen, Partnerschaften, Familien immer unter Beschuss. Und er sagt hier, es ist wichtig, dass der Friede einkehrt bei dir und durch dich in deine Angehörigen, in deine Lieben, in die Beziehungen. Aber auch, das heißt, einzutreten für diese Botschaft des Friedens, das hier verbreitet wird. Und dann, als Viertes, ich glaube, wir sind beim Vierten, ne? Das Schild des Glaubens. Das Schild wehrt äußere Angriffe ab. Sachen, die von außen kommen. Er sagt selber hier, redet von Pfeilen. Und dann sagt er sogar noch von brennenden Pfeilen. Also Pfeile, die verletzen wollen, hineingehen können, aber die dich auch in Brand setzen, die dich entflammen lassen sozusagen. Das sind Schüsse auf uns. Zweifel, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, widrige Umstände, große Versuchungen. Aber auch Erfolg kann das sein. Die Versuchung, stolz zu werden, es mir zuzuschreiben, mich aus Gott zu lösen. Und er sagt hier, ergreife hier den Schild des Glaubens. Das ist sowas, wie in dem Psalm steht, den wir vorhin gebetet haben, Psalm 27. Das heißt Vers 13, ich glaube aber doch. Manchmal müssen wir mitten in unserem Alltag diesen Schild des ich glaube aber doch gegen all die Umstände, gegen alles, was da sagt, nee, ist nicht so, zu sagen, doch, ich glaube, Gott ist für mich. Ich glaube, er ist mit mir. Ich glaube, ja, er sorgt auch jetzt für mich. Ich glaube, ich muss mich nicht sorgen. Und all diese Sachen. Ich glaube, er hat gesiegt und er wird am Ende auch siegen und sein neues Reich aufrichten. Ich glaube aber doch. Es gilt, diesen Schild, das ich glaube, aber doch immer wieder aufrechtzuerhalten, gerade wenn die Angriffe kommen. Und sie kommen oft in Form von Gedanken, aber hier meint er gerade auch von außen, von Umständen. Zu den Gedanken kommen wir jetzt. Sagt er, zieh an den Helm des Heils. Schütze deinen Kopf. Wissen darum, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Wissen darum, dass er für mich ist. Manchmal gilt es auch da, Verse zu finden, die ich sagen kann für mich und Wahrheiten der Lüge gegenüberstellen. Wie wichtig ist, dass mein Denken geschützt ist, wenn hier findet ein Kampf auch statt. Wie gesagt, es gibt Pfeile von außen, die kommen, durch Umstände, manche Menschen, die es auch böse meinen. Aber es gibt auch diese Kämpfe innen drin. Und dazu ist es gut, das Wort Gottes zu verwenden. Und da kommt er jetzt auch drauf zu sprechen. Und das ist die einzige Angriffswaffe, die es gilt zu ergreifen, nämlich ja, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Auch hier gibt es andere Bibelstellen dazu, die es erinnern. Und das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Hebräer 4, Vers 12. Wort Gottes, so bezeichnen wir die Bibel. Und es hat auch irgendwie seine Berechtigung. Und doch meint er hier nicht die Bibel. Als Buch gab es ja damals noch gar nicht so. Es gab Schriften, alttestamentliche Schriften. Doch auch hier, ich glaube, er hat vor allen Dingen das Evangelium im Blick. Die Botschaft von Jesus. Und Jesus selber wird als Wort bezeichnet. Und bei ihm sehen wir was von der Kraft des Wortes. Wenn er sprach, dann heißt es, es war anders. Selbst wenn die Geistlichen geredet haben, die Pfarrer, Pfarrerinnen, die Priester der damaligen Zeit. Das hat nicht so eine Kraft gehabt. Aber wenn er redete, das hatte Kraft. Das hat was bewirkt. Bei Jesus merken wir auch, wie er dieses Schwert führt gegen Angriffe des Feindes. Ich glaube, das ist keine hohle Geschichte, wo er in die Wüste geführt wird und vom Teufel versucht wird, so heißt es. Und mit was kämpft er? Mit Worten der Schrift. Wenn Jesus das gemacht hat, warum sollen wir es nicht tun? Und er sagt hier, ja, macht es genauso. Legt euch Worte zurecht, gerade gegen eure Kampffelder. Und da, wo ihr oft kommt, euch zu versuchen, euch Sorge macht oder wenn ihr euch einen Namen machen wollt, wenn euer Herz sich nach Größe sehnt oder was auch immer. Und das nicht mit euren eigenen Worten zu bekämpfen, sondern nutzt Worte der Schrift oder Gottes Wort. Immer wieder stelle ich das fest. Auch in Seelsorge. Und Seelsorge meine ich nicht nur, wenn ich Gespräche eins zu eins hier führe, sondern generell, wenn ich Leute ermutigen will. Meine Worte sind gut. Hoffe ich. Aber ich merke, es gilt eine besondere Kraft, wenn ich Bibelworte zitiere. Und da muss man aufpassen. Ich kenne es selber auch an mir, dass Leute manchmal Bibelworte zitiert haben, auch in blöden Situationen. Und sie wurden mir um die Ohren gehauen. Was ist damit nicht gemeint? Aber es liegt eine Kraft da drin. Leute, die im Sterben sind, was für ein Segen, wenn wir Bibelworte zitieren können. Und manchmal haben alle Worte, eigene Worte Ermutigung. Es wird schon gut in so schwierigen Situationen keine Kraft. Manche gute Worte des Evangeliums bringen Ruhe, Trost und Frieden. Es ist gut, solche Worte zu kennen. Aus dem Römerbrief oder andere zentrale Verse, damit wir uns sie gegenseitig in bestimmten Situationen nennen können, uns daran erinnern können. Aber auch wenn es um die Verbreitung des Evangeliums geht, das nicht auf plumpe Art und Weise, manchmal müssen die Leute ja gar nicht merken, dass man die Bibel zitiert. Aber wenn ich die Bibel habe reden lassen, es um die Diskussion ging, ob Gott oder nicht, wofür Gott, und mich vom Evangelium habe bestimmen lassen, dann merke ich auf einmal, es hat eine ganz andere Kraft in den Gesprächen. Ich diskutiere nicht nur ich, sondern es kommt eine neue Dynamik hinein. Und ich glaube, das meint er. Und es ist doch faszinierend, wenn er hier von der einzigen Angriffswaffe redet, dann geht es um Worte, um gute Worte, Wort des Evangeliums. Es geht nicht ums Schlagen, ums Reinhauen, Leute unterdrücken oder einzuschüchtern. Darum soll es eben nicht gehen. Als siebte Teil, so könnte man sagen, ist noch das Gebet genannt. Das ist nicht als Waffenrüstung bezeichnet, doch schwenkt er in diesem Text dann Richtung Gebet, aber da wird uns der Peter nächste Woche mehr sagen. Da freuen wir uns drauf. Manche bezeichnen es als die siebte Sache, den siebten Teil der Waffenrüstung Gottes, wie dem auch sei. Ich glaube, es ist wichtig bei diesem Text zu wissen, an anderer Stelle im Neuen Testament werden auch so Sachen genannt und nicht immer entsprechen sozusagen Waffe und Inhalt, also sowas wie Wahrheit und Gürtel, einander. Er tauscht sie auch manchmal. Helm des Heils, ja, aber manchmal kommt da auch Liebe und Glaube dazu, der Brustpanzer. Es ist also ein Bild, was uns ermutigen kann. Und doch immer ist es schwierig, die Funktion eins zu eins zu übertragen. Doch wichtig ist, diese Worte mal zu nehmen, zu meditieren und sagen, ja, Gerechtigkeit, Heil, Rettung, Wahrheit. Gerechtigkeit hatten wir. Worte des Geistes, all diese Sachen zu meditieren und zu überlegen, was für kostbare Bibelworte fallen mir eigentlich dazu ein. Was sind die stärksten, die mich in diesen Feldern Frieden ansprechen und sie einfach notieren. Und dann, wenn ich sie notiert habe, auswendig lernen. Und wenn ich sie auswendig gelernt habe, dann sie fröhlich sich immer mal wieder zu zitieren im Alltag. Mach das mal. Denn was nützt es, wenn ich eine Waffenrüstung habe und sie im Schrank steht? Die schöne David- und Goliath-Story erinnert uns daran. Ne? Denn David, das war ja so ein mutiger Scherge. Und dann kriegt er eine ganze Waffenrüstung zur Verfügung gestellt von dem König. Und er sagt, nee, mache ich nicht mit, bin ich nicht gewohnt. In diesem Fall super, er hatte noch andere Möglichkeiten zuzuhauen oder beziehungsweise mit der Schleuder umzugehen. Aber später, wenn wir weiterlesen, merken wir, er hat auch mit dem Schwert gekämpft. War wohl doch geschickter, irgendwann auf lange Sicht. Er hat es sich angeeignet, er hat gekämpft. So eine Waffenrüstung muss man auch mal trainieren, muss man anprobieren, muss man üben mit. Ja, sonst hat das keinen Sinn, sonst packe ich sie wieder beiseite. Und dazu will uns eigentlich der Text ermutigen und sagen, hey, nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Manches, was sich einschleicht an Trägheit, das ist nicht zufällig. Ein Beispiel. Ich bin Pfarrer, ja. Das heißt noch lange nicht, dass ich ein tolles geistliches Leben führen muss. Manchmal nehmen die Sachen so überhand, dass ich merke, oh, wenn ich die Predigt vorbereiten würde, würde ich mich gar nicht so viel mit der Bibel beschäftigen und ich muss es mir wieder erkämpfen. Ich glaube, das ist kein Zufall. Wir sind umkämpft. Das ist nun mal so. Und schon das bisschen die Gesetzlichkeit, ich frage mich das immer, wo das herkommt, ne? der Natur hineingeht. Ne? Entropie, das ist nochmal eine andere Gesetzlichkeit, nämlich, dass alles immer Richtung Chaos geht. Das Gesetz der Physik, frage ich mich immer, warum ist das so? Warum braucht alles so viel Energie und Kraft in dieser Welt, was gut ist und was gebaut werden muss, aber kaputt geht immer alles von alleine. Das ist doch schon höchst interessant. Nun, wir können da lange drüber philosophieren oder wir können sagen, ich will es aktiv angehen. Ich will es nicht einfach nur passiv dahin leben. Dann gibt es genug, das kaputt geht. Und ich muss mich nicht wundern, dass meine Beziehungen kaputt gehen, mein Leben oder ich selber resigniere oder was auch immer, sondern ich will aktiv Schritte gehen. Und vielleicht gerade mit diesen Waffenrüstungen, diesen Gedanken, die mir hier dieser Text gibt. Und ich fange an mit dem Wort Gottes, der Wahrheit, der Gerechtigkeit, dem Frieden, dem Heil, Glauben, es zu erheben und dem Wort Gottes zu kämpfen. In diesem Sinne, fröhliches Trainieren. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Aber in diesem Sinne erstmal, Amen.